Klimapolitik oder Fiskalpolitik ist halt nur dann erfolgreich, wenn sie soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit von Anfang an mitdenkt.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Matters. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin hier für alle, die, wie ich, normalpolitisch interessiert sind. Und mir fast gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt auch heute wieder Rasmus Andresen. Hallo Rasmus.
Hi, ich sitze im EU-Parlament für die Grünen und freue mich auch, heute wieder mit dabei zu sein, auch wenn es mal neu ist, denn heute nehmen wir an unterschiedlichen Orten auf und nicht wie sonst aus dem Studio heraus. Aber freuen tue ich mich trotzdem.
Das ist aber schön, dass du dich auch freust, auch wenn wir nicht hier zwischen Hamburg-Bad Honnef Connection hergestellt haben.
Physisch mit euch allen zusammenzusitzen macht noch mehr Spaß als aus dem eigenen Wohnzimmer, aber schon okay.
Aber ehrlich gesagt doch hauptsächlich, weil es in den Pausen Kekse gibt, oder?
Auch weil es netter ist, Leute persönlich zu sehen als auf dem Bildschirm.
Okay, lass uns ins Thema einsteigen. Wir sprechen heute über ein Thema, von dem ich fast ein bisschen überrascht war, dass es auch für Finanzpolitik wichtig ist, nämlich über Geschlechtergerechtigkeit. Frauen und marginalisierte Gruppen sind nämlich zum Beispiel besonders oft und besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen.
Ja, und gleichzeitig sind sie in den Entscheidungsprozessen in der Politik oder auch in der Wirtschaft unterrepräsentiert und das sowohl national in der EU, aber auch global. Und deshalb glaube ich, müssen wir darüber sprechen, welche Probleme das verursacht, aber auch welche Lösungen es dafür geben kann. Und das besprechen wir heute mit einer sehr spannenden Expertin.
Yes, das ist Katharina Wiese. Sie ist Policy Manager für Economic Transition und Gender Equality beim Europäischen Umweltbüro. Und sie beschäftigt sich mit der Schnittstelle zwischen Klimapolitik, Wirtschafts- und Finanzpolitik und Geschlechtergerechtigkeit. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Kathi, schön, dass du da bist. Du bist beim Europäischen Umweltbüro und zum Start interessiert uns und unseren HörerInnen vor allem, was ihr eigentlich macht. Also was ist das Europäische Umweltbüro, was für Aufgaben habt ihr? Womit beschäftigst du dich?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und dass ich heute hier sein darf. Und kurz zum Europäischen Umweltbüro, also ein kurzes EIB, ist ein Dachverband aus Umweltorganisationen mit dem Sitz in Brüssel, Belgien. Und ganz allgemein setzen wir uns für den Umweltschutz und die Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft in Europa ein. Ist auch schon relativ alt, also wir hatten letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Und es besteht insgesamt aus über 190 Mitgliederorganisationen in europäischen Mitgliedstaaten, aber auch einigen anderen Ländern in Europa, wie zum Beispiel der Ukraine. Und ich würde mal sagen, was uns unterscheidet von anderen Organisationen in Brüssel, ist, dass wir an einer ganz großen Bandbreite an Themen arbeiten, also wirklich von Klima, Energie, Circular Economy, Landwirtschaft, Gesundheit und Chemikalien. Und ich leite dort das Economic Transition Team, also in Deutsch würde man wahrscheinlich Wirtschaftstransformationsteam sagen. Und dieses Team oder Themencluster gibt es seit 2018, also ist auch noch ein relativ jung im Vergleich zum EIB, aus dem Hintergrund, dass unser aktuelles Wirtschaftssystem, das ja auch auf Profitmaximierung orientiert ist und strukturell vom Wirtschaftswachstum abhängig ist, auch ein großer Treiber des Klimawandels ist. Also wir versuchen daher, alternative ökonomische Ideen, wie zum Beispiel von der Wellbeing Economy oder der Donut-Economy, in europapolitische Maßnahmen zu integrieren und dann auch konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Und ich arbeite konkret an EU-Fiskalpolitik. Also ich beschäftige mich damit, wie müssen EU-fiskalpolitische Maßnahmen gestaltet werden, damit sie genügend fiskalischen Spielraum für die sozial-ökologische Transformation schaffen. Und wir schauen uns dabei auch die Einnahmeseite an, also wie steuerpolitische Maßnahmen auf EU-Ebene, wenn möglich, weil Steuern ja auch oft Sache der Mitgliedstaaten sind, sozial und umweltgerecht gestaltet werden können. Und darüber hinaus beschäftige ich mich auch, wie feministische Klima- und Wirtschaftspolitik aussehen kann. Also welche Maßnahmen brauchen wir, um Geschlechtergerechtigkeit zu fördern und zu verhindern, dass bestehende Ungerechtigkeiten halt auch noch verstetigt werden.
Jetzt hast du das perfekte Stichwort gegeben, weil wir haben ja irgendwie dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit hier in der Podcast-Überschrift stehen. Kannst du uns noch mal so ein bisschen auseinandersortieren, was genau Finanzpolitik, Klimawandel und Geschlechtergerechtigkeit, wie diese drei Dinge zusammenhängen?
Ich glaube, am Anfang kann man mal sagen, dass es oft angenommen wird, aber es nicht so ist, dass Klimapolitik geschlechtsneutral ist. Also man kann sagen, Klimakrise hat ein Geschlecht. und hat unterschiedliche Auswirkungen auf Männer, Frauen und marginalisierte Gruppen. Und das liegt daran, dass Frauen oft deutlich stärker von den Auswirkungen betroffen sind. Und das wiederum hängt zusammen mit den sozial konstruierten Geschlechterrollen, die in unserer Gesellschaft herrschen, und auch den darunterliegenden Machtdynamiken, dass ja das Leben von Männern, Frauen oder von uns allen prägen. Und ich finde, es ist ja auch schon sehr bezeichnend, dass oder die stärkere Betroffenheit zeigt sich eigentlich auch schon darin, dass ja auch vor allem Frauen oft federführend in der Umweltbewegung sind, damals, also in den 70ern, wie aber auch heute. Und da gibt es eigentlich viele Beispiele, ich kann ja mal einen nennen. Also ich glaube, man muss auch nochmal dazu sagen, insgesamt trifft die Klimakrise auch den globalen Süden und die dort lebenden Frauen besonders hart. Also Frauen dort leiden häufig unter systemischer Diskriminierung, die haben begrenzteren Zugang zu Ressourcen, die sind nicht gleich beteiligt an den Entscheidungsprozessen. Das heißt, sie haben weniger Geld, Ressourcen und Einfluss und sind dann deshalb auch einfach weniger in der Lage, sich dem Klimawandel anzupassen oder sich von den Folgen zu erholen. Aber auch in Europa gibt es viele Studien, die zeigen, dass Frauen stärker von der Klimakrise betroffen sind. Wenn man zum Beispiel, also Klimakrise begünstigen ja zum Beispiel Dürreperioden und dadurch steigen zum Beispiel die Preise für Energie und Lebensmittel. Das trifft dann vor allem Geringverdienende und das sind oft alleinerziehende Mütter oder ältere Frauen. Und wenn ich über klimapolitische Maßnahmen denke, gibt es ja zum Beispiel CO2-Bepreisung oder Energieeffizienzvorgaben. Und wenn es da keinen Ausgleich gibt oder keine finanzielle Kompensation, erhöht das ja auch wiederum die Lebenshaltungskosten und das trifft dann einkommensschwache Haushalte auch wieder am stärksten. Und da sind ja auch Frauen einfach überproportional vertreten. Und ein anderes Beispiel ist auch, dass wie oder ähnlich wie bei der Finanzpolitik konzentriert sich die Klimapolitik in der EU stark auf technologische Innovation und grüne Jobs, zum Beispiel in Sektoren Bau, erneuerbare Energien und Infrastruktur. Und das sind aber ja traditionell männlich dominierte Jobs. Und gleichzeitig werden dann Care-Jobs, also Jobs in der Pflege, Bildung oder soziale Dienstleistung, oft nicht als Teil der Klimapolitik oder auch des European Green Deal gedacht. Und die sind aber ja also wesentlich für eine nachhaltige Gesellschaft. Also sowohl im Gesundheitssektor, da wird die Klimakrise ja den Druck auch noch weiter erhöhen. Und auch wenn ich über Bildung nachdenke, ist es ja total entscheidend, dass wir irgendwie ja die zukünftige Generation mit dem Wissen ausstatten, wie man mit der Klimakrise umgehen kann oder wie man auf sie reagieren kann.
Mhm. Du bist jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, auf den Green Deal und die Frage von einer geschlechtergerechten Perspektive auch in der europäischen Klimapolitik. Der Green Deal ist ja das große EU-Klimaprogramm. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Also du hast gerade beschrieben, dass wir mit dem Green Deal ein Programm auf den Weg gebracht haben, wo vielleicht dann auch am Ende des Tages irgendwie klimafreundlichere Technologien gefördert werden. Das sind meistens Bereiche, wo viel Männer arbeiten und weniger Frauen. Und deshalb gibt es da eine Schieflage. Soweit so schlecht, kann man sagen. Aber wie siehst du das im weiteren Verlauf? Und vor allem, was bedeutet das für eine Konsequenz auch aus der Kritik heraus zu dann, weiß ich nicht, naja, geschlechtergerechteren Politik auch im Bereich der EU-Klimapolitik und Klimamaßnahmen?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal wollte ich auch nochmal dazu sagen, dass so als Umweltorganisation waren wir natürlich auch total happy über den European Green Deal. Und gleichzeitig waren wir dann aber auch so ein bisschen verwundert, weil dann kam ja auch die Strategie zur Gleichstellung gleichzeitig raus und die beiden hatten eigentlich gar keine Referenzen miteinander. Also vor allen Dingen, weil man halt weiß oder weil es Studien gibt, dass Klima- und Umweltpolitik halt Frauen und Männer unterschiedlich beeinflusst. Und dann haben wir vor 2-3 Jahren zusammen mit einer Mitgliedsorganisation, die heißt Women Engaged for a Common Future, und auch ganz vielen anderen Partnerinnen 2 Publikationen veröffentlicht, wo wir analysiert haben, inwieweit der European Green Deal Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Und vielleicht auch nochmal kurz wichtig zu sagen, dass natürlich wir nicht nur die Effekte, die Politik zum Klimawandel hat, auf Frauen schauen sollten, sondern auch im Vergleich zu anderen Diskriminierungsarten, also zum Beispiel aufgrund von Einkommen, Alter und so weiter. Weil es gibt wiederum auch viele Studien, die zeigen, dass vor allem ethnische Minderheiten oft überproportional von Umweltgefahren wie Luftverschmutzung oder anderen extremen Wetterereignissen ausgesetzt sind, weil sie vielleicht in bestimmten prekären Bereichen oder Wohnverhältnisse haben oder auch in bestimmten Bereichen in Stadtteilen wohnen.
Wenn du das, also alles, was du bisher erzählt hast, Stimmt mein Gefühl, dass diese ganzen Ungerechtigkeitsthemen alle über den Winkel Armut zusammenlaufen?
Also
Frauen sind stärker betroffen vom Klimawandel, weil sie stärker zu Armut tendieren. Marginalisierte Gruppen sind stärker betroffen, weil sie stärker zu Armut tendieren.
Ich meine, man muss sich dann halt fragen, wie entsteht Armut, ne? Und das sind dann halt wieder diese strukturellen Ungleichheiten, die dadurch halt auch vor allen Dingen existieren, dass Frauen sind immer noch überwiegend für die Care-Arbeit zuständig. Das heißt, vielleicht arbeiten sie nur Teilzeit. Das heißt, sie verdienen weniger Geld, haben dann weniger Rentenpunkte und so weiter. Und das führt dann wiederum zu Armut. Also das kann man schon sagen, aber es liegt dann halt einfach auch an diesen sozial konstruierten Geschlechterrollen und Verteilungen, die wir halt immer noch in unserer Gesellschaft haben.
Ja, ach so, ich wollte nicht sagen, dass Frauen mehr Lust haben auf Armut, indem ich tendieren gesagt habe, sondern das passiert einfach Frauen häufiger durch die Umwelt. Okay, alles klar. Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, aber du kannst zurückgehen in deine ursprüngliche Antwort an Rasmus zum Thema Green Deal.
Das ist ja auch voll der gute Punkt. Und ich glaube, es ist auch nochmal voll wichtig, das immer wieder so herauszustellen. Und genau, also wir haben verschiedene European Green Deal Policies uns angeschaut. Und insgesamt sind wir dann zum Ergebnis gekommen, dass sich der European Green Deal nicht mit den Strategien zur Gleichstellung der Geschlechter, das ja auch von der Leyen vorgestellt wurde, deckt. Also viele der Strategiengesetze, die vorgelegt wurden, sind eigentlich komplett genderinsensibel oder sie fußen eigentlich nicht ausreichend auf einer geschlechtsspezifischen Analyse. Manchmal werden Unterschiede gesehen oder angesprochen, aber in der Regel gehen die Strategien dann nicht ausreichend auf diese ein. Und ich kann ja nochmal ein Beispiel nennen, weil ich habe mir jetzt Mobilität ein bisschen genauer angeschaut. Und das ist ja eh auch ein sehr interessanter Sektor, weil der Verkehrssektor ja für 29% der EU-Treibhausgasemissionen verantwortlich ist und ist auch immer noch ein Haupttreiber leider von Luftverschmutzung. Und was auch noch ein bisschen ja leider schlimmer macht, ist, dass Emissionen in anderen Bereichen sinken, wohingegen im Transport das noch weiter ansteigt. Aber genau, hier ist auch Mobilität nicht geschlechtsneutral, sondern das spiegelt männlich dominierte Strukturen wider. Ich habe ja eben schon angesprochen, Frauen sind immer noch überwiegend für den Großteil der Sorgearbeit zuständig. Und deswegen gibt es Studien, die zeigen, dass Frauen häufig kürzere oder mehrere kleine Trips am Tag machen mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das nennt man in Englisch Trip Chaining. Wohingegen Männer vielleicht eher von zu Hause zur Arbeit und wieder zurück mit dem Auto fahren. Und trotzdem werden die Mobilitätsbedarfe oft verkehrspolitisch von Frauen vernachlässigt. Also es ist sehr interessant, dass trotz einer stärkeren Bereitschaft von Frauen oder anderen Gruppen nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen, stoßen die immer wieder auf Barrieren wie fehlende Sicherheit oder eingeschränkten Zugang oder eine unzureichend angepasste Infrastruktur. Und insgesamt, ich glaube, es gilt für Deutschland, aber auch die EU, sind die aktuellen Verkehrspolitiken halt priorisieren technologische Lösungen wie Elektroautos oder Hochgeschwindigkeitszüge, also setzen stark auf den individualisierten Verkehr oder individualisierte Mobilität, anstatt halt umfassend auf öffentlichen Verkehr umzusteigen. Und wie das dann aussehen könnte, ist zum Beispiel Umbau zu nachhaltigen, zugänglichen oder schwinglichen öffentlichen Verkehr, 15-Minute-Städte und so weiter. Also nur mal ein Beispiel zu nennen.
Wenn man das angehen will, dann braucht man ja erstmal ein Bewusstsein dafür, dass es ein Problem ist, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, ne, aber auch Unterschiede zu marginalisierten Gruppen. Und dann braucht man einen Weg, das zu finanzieren. Und da gibt es was, das heißt Gender Budgeting. Würdest du kurz erklären, was das eigentlich ist?
Ja, genau. Gender Budgeting bedeutet, dass wir bei der Planung und Verteilung von öffentlichen Geldern, dass wir darauf achten, wie sich die Ausgaben auf Männer, Frauen oder halt auch andere marginalisierte Gruppen unterschiedlich auswirken. Und das Ziel mit Gender Budgeting ist aber auch, langfristig die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Also es geht nicht darum, dass wir getrennte Budgets für Frauen und Männer haben, sondern dass wir prüfen, wofür das Geld ausgegeben wird und ob die Maßnahmen dann allen gleichermaßen zugutekommen.
Und gibt's denn Länder oder zumindest Regionen, die Gender Budgeting für Klimapolitik erfolgreich umsetzen?
Ja, also es gibt in Europa so ein paar, also zum Beispiel Österreich ist immer so eine Vorbildfunktion oder habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass es oft als Beispiel genannt wird. Da ist Gender Budgeting seit 2009, glaube ich, ja, in der Verfassung verankert und wurde auch durch das Bundeshaushaltsgesetz weiter verstärkt. Also jede Behörde muss da Genderziele formulieren, genau, was die Gleichstellung in der Finanzpolitik dann ein bisschen sichtbarer macht. Spanien ist auch ein Beispiel. Da ist vor allen Dingen in den Regionen Andalusien und Katalonien gibt's ja ganz umfassende Gender Budgeting Programme, die vor allem geschlechtsspezifischen Auswirkungen in Bereichen Gesundheit und Bildung und Arbeitsmarkt analysieren. Und ich finde auch ein anderes interessantes Beispiel außerhalb Europa ist in Südafrika, weil das eines der ersten Länder weltweit war, wo überhaupt Gender Budgeting eingeführt wurde. Also bereits 1995, das ist ja jetzt echt schon ein bisschen her, wurde da von Nichtregierungsorganisation sozusagen die Initiative gestartet, mit dem Parlament zusammenzuarbeiten und an dem Gender Budget zu arbeiten und dann auch zu sehen, okay, wie können wir die Unterschiede adressieren. Die Umsetzung ist leider, also ist wohl aktuell schwierig in den letzten Jahren, aber es war wohl dennoch trotzdem ein mega wichtiges Beispiel, auch für andere Länder, wie man sowas implementieren und integrieren kann.
Und kann man davon schon Erfolge sehen? Klappt das?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, wie sozusagen, wie erfolgreich die waren. Aber ja, was ich so gehört habe, oder was wir zum Beispiel von Spanisch oder einer Mitgliedsorganisation in Spanien gehört haben, ist da, dass es da recht erfolgreiche Ergebnisse gibt, dass man zum Beispiel dann echt genau geschaut hat, okay, wenn wir jetzt mehr oder unser Haushalt für Verkehr oder Transport, genau, wie können wir da sicherstellen, dass das Geld dann auch Frauen zugutekommt? Da gibt es zum Beispiel spezielle Programme, ich glaube, es nennt sich dann irgendwie so Pink Bus, und da geht es auch um den Sicherheitsaspekt, dass sich Frauen oft dann vielleicht eventuell im öffentlichen Verkehr unsicher fühlen in der Nacht, dass dieser Bus, da kann man irgendwie einfach überall halten, wo man will. Also es gibt keine Stopps, sondern es gibt einfach so einen Button. Und ich glaube auch in dem Metrosystem. Also ja, es gibt durchaus auch positive Beispiele.
Rasmus, wie sieht das denn in der EU aus? Du sitzt ja im EU-Parlament, unter anderem im Haushaltsausschuss. Sprecht ihr über Gender Budgeting und überhaupt über die Geschlechterperspektive?
Ja, das tun wir. Wir haben auch in den letzten Jahren im Haushaltsausschuss beispielsweise so eine eigene Zuständigkeit eingeführt. Berichterstattung heißt das, wo dann immer eine Abgeordnete, ein Abgeordneter hauptzuständig dafür ist, aus einer Gender-Perspektive die Ausschussarbeit zu verfolgen, Berichte anzufertigen, Anhörungen zu organisieren, Studien auf den Weg zu bringen, um halt in diesen Fragen auch auf europäischer Ebene oder in der EU weiterzukommen. Und das machen wir jetzt seit mehreren Jahren schon. Wir sehen aber auch, dass zum einen viele politische Fraktionen das noch nicht so ganz ernst nehmen. Ja, das heißt, man wirklich auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit dafür leisten muss, dass das eine wichtige Perspektive ist. Und wir sehen auch, dass, ja, das wirklich konkret zu machen, und das finde ich gerade eben auch schon sehr deutlich geworden in den Punkten, die Kathi uns gerade erzählt hat, das wirklich noch eine Challenge ist. Also wir haben, glaube ich, auch auf europäischer Ebene, auch mit der Hilfe von Wissenschaft und so weiter inzwischen etwas mehr Analyse gemacht. Wir arbeiten an der Awareness, aber dann auch in die Umsetzung zu kommen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Ich will das mal vergleichen. Wir haben ja auch noch so andere, größere, sagen wir mal, horizontale Ziele im Haushalt, wie zum Beispiel Klimaschutz, wo es eine ganz klare Vereinbarung gibt, 30% des EU-Budgets müssen mindestens für Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben werden. Und Klimaschutzmaßnahmen sind, ich sag mal, relativ einfach zu messen. Ja, also welchen Effekt, weiß ich nicht, eine Investition auf die CO2-Emissionen hat, das ist relativ einfach messbar. Das ist bei Gender-Fragen etwas komplizierter. Man kann das machen, man kann das sehr stark über Bereiche machen. Ich finde die Beispiele von Kathi sehr, sehr gut und sehr hilfreich. Aber es ist trotzdem eine Ecke komplizierter. Man kann nicht so einfach sagen, 20% sollen in gendergerechte Projekte fließen. Was heißt das dann genau und so? Ja, also deswegen tun wir uns, glaube ich, gerade in der Operationalisierung, also im Konkreten, noch etwas schwer. Aber die Diskussionen dazu gibt es und das ist ein Thema auch und gerade im Haushaltsausschuss.
Kathi, du hast ja schon ein paar auch konkrete Beispiele genannt, wo das schon gemacht wird, unter anderem in Europa. Gibt es denn Beispiele, Policies für geschlechtergerechte Klima- und Finanzpolitik, wo du sagst, ey, das könnte ein gutes Beispiel sein, das andere Länder in der EU übernehmen könnten oder dass die EU sich auch als Vorbild nehmen könnte?
Also ich glaube, was man so vor allen Dingen sieht, und vielleicht liegt das auch daran, was Rasmus gerade meinte, dass es immer noch ein bisschen schwierig ist, das konkret umzusetzen. Das, was man schon sieht, das ist, glaube ich, vor allen Dingen auf regionaler oder kommunaler Ebene auch viele gute Beispiele gibt, gerade in dem Bereich Mobilität, aber auch Energie, wo zum Beispiel, wenn wir über Energie-Communities nachdenken, also dass ja vielleicht ein Dorf sozusagen irgendwie ja investiert in erneuerbare Energien, dass auch jedem da einen Anteil von gehört, dass das auch irgendwie selbst verwaltet wird. Da gab es zum Beispiel auch oft Geschlechterungerechtigkeiten in dem Sinne, dass wer diese Community leitet, also das Board, oder ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch nennt, dass da oft dann auch überwiegend Männer drin sitzen und nicht Frauen. Und das lag dann daran, dass zum Beispiel die Treffen halt häufig irgendwie abends stattfinden, wo vielleicht Frauen dann nicht teilnehmen können, weil sie ja halt gerade diese Care und die Sorgearbeit tragen oder sich dann um die Kinder kümmern müssen. Und dass es glaube ich, auch in Deutschland dann einige Initiativen gibt. Da gibt es auch eine, ich glaube, Windfang heißen die, das ist eine frauengeführte Energie-Community, dass man sozusagen die Treffen oder alles so gestaltet, dass es für alle inklusiv zuständig ist. Und ich finde, da könnte man dann ja vielleicht auch auf der EU-Ebene sehen, ob man mit gewissen Gesetzen sozusagen das auch noch bestärkt. Mhm. Und dann dachte ich auch nochmal, das hatten wir ja eben auch nochmal das Thema, dass ja viele den Ungleichheiten dadurch entstehen, dass diese strukturellen ökonomischen, also wie kann man diese strukturellen ökonomischen Ungleichheiten verringern, die ja zu dem Lohn- und Rentengefälle führen, das halt dazu führt, dass Frauen oder marginalisierte Gruppen dann die Klimakrise oft schlechter bewältigen können. Also denke ich auch gerade über Arbeitszeitverkürzung oder dass man Gender Pay Gap adressiert und so weiter. Und da gibt es ja auch schon gute Initiativen, wo ja auch auf EU-Ebene schon was gemacht wird. Das könnte man auch noch weiter fördern. Oder wenn es dann sozusagen Energieeffizienzgesetze und so weiter gibt. Oder wie kann man sicherstellen, dass dann auch Frauen oder ärmere Menschen oder marginalisierte Gruppen sich dann Renovierungen leisten können und so weiter.
Okay, das heißt eigentlich ein Ansatz, der von zwei Seiten das Problem angreift. Einmal, wir müssen uns darum kümmern, dass die Auswirkungen, die schon da sind, dass wir die irgendwie bearbeiten und dass wir da Geld reinstecken und darauf achten. Aber eben auf der anderen Seite auch mittelfrei machen und uns darauf konzentrieren, die Ursache dafür, dass es überhaupt diese Ungleichheit gibt, die das Problem verursacht, parallel zu beseitigen. Aber wahrscheinlich kann man nicht nur sich darum kümmern, das Problem zu beseitigen, dann sind wir nämlich zu langsam und wir lassen Leute liegen, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann muss, glaube ich, schon auch noch ein Teil Awareness dafür geschaffen werden, dass es überhaupt unterschiedliche Auswirkungen gibt. Also es sind, glaube ich, noch ein bisschen drei Sachen, dass da gleichzeitig dran gearbeitet werden muss. Ja, weil wir hatten auch so ein Gespräch mit der Kommission auch oft gemerkt, da gibt's Leute, die sehen das Problem, aber es gab auch viele Leute, denen mussten wir erstmal erklären, warum überhaupt Klimapolitik unterschiedliche Auswirkungen haben kann.
Mhm. Ich finde das ganz interessant, weil wir wenn wir uns die Debatte in anderen Regionen der Welt anschauen, in den USA beispielsweise, ist in den letzten Jahren auch gerade von Klima- und Umweltbewegungen genau diese Fragen auch ganz anders adressiert werden und ich sag mal Geschlechtergerechtigkeitsperspektiven, aber auch marginalisierte Gruppen eine viel größere Rolle auch spielen in der Frage, wie eine vernünftige Klimapolitik aussieht. Und wenn die über einen Green Deal oder Green New Deal, so heißt es da dann, sprechen, dann ist es immer auch sehr, sehr stark damit verbunden, eine Politik zu machen, die emanzipativ ist und die feministisch ist und die genau auch für diese Gruppen da ist, weil das zu einem ganzheitlichen Blick halt eben auch dazugehört. Und da, glaube ich, können wir ein bisschen was von lernen. Und ich finde auch, dass wir das sehr stark auch als ein Thema begreifen sollten, von dem alle Menschen profitieren. Ja, auch ich als so halbalter Mann profitiere davon, wenn unsere Klimapolitik geschlechtergerecht ist oder andere Gruppen einbezieht als weiße Männer. Und das macht unser Leben besser. Und eine soziale Infrastruktur, die auch eine Geschlechtergerechtigkeitsperspektive hat und gut wäre auch aus einer gendergerechten Perspektive, hilft auch allen anderen Menschen. Also das ist nichts, woran irgendjemand was verliert, wenn man darauf stärker Rücksicht nimmt oder wenn man eine Politik macht, die das mit adressiert, sondern es ist am Ende des Tages etwas, wovon alle profitieren und wovon unser aller Leben besser wird. Und das, finde ich, ist etwas, was manchmal in der Debatte auch vielleicht ein bisschen zu kurz kommt und auch selbstkritisch, auch sag mal als jetzt Grüner im Europäischen Parlament, wo wir diese Themen ja auch bewegen und probieren, dafür auch Mehrheiten zu finden, könnte man vielleicht diesen Ansatz noch stärker auch nach vorne stellen, um halt eben auch Widerstände, die es gibt, nicht offen vielleicht, ja doch offen auch, aber vielmehr auch von vielen verdeckt, dadurch halt eben zu beseitigen, ja, dass man die Vorteile anders erzählt, als man das vielleicht bisher tut. Ich weiß es nicht. Das sind jedenfalls Überlegungen, die ich habe und wo mich auch, Kathi, nochmal von dir vielleicht interessieren würde, was du darüber denkst und wie du das auch erlebst. Ich meine, du bist ja auch nicht in einer klassisch feministischen Organisation, sondern du beschäftigst dich, das hast du ja auch mehrfach deutlich gemacht, mit Umwelt- und Klimafragen und beschäftigst dich aber gerade auch mit einer geschlechtergerechten Perspektive darauf. Da würde mich einfach interessieren, wie dein Eindruck ist, ob du das teilst, was ich sag oder nicht, weil für mich ist das auch noch eine offene Diskussion, die man damit am besten umgeht.
Ja, also ich teile das wohl. Ich habe auch noch mal so ein bisschen gedacht, was ich immer irgendwie wichtig finde zu betonen, wenn man dann feministische Klimapolitik sagt, da denken dann, glaube ich, echt viele Menschen erstmal, okay, da geht es irgendwie nur darum, Frauen besser zu stellen. Aber eigentlich ist es ja, wie du sagst, also für mich geht es darum, wirklich transformative Maßnahmen zu entwickeln. Also wie können wir unser Wirtschaftssystem transformieren, das dann auf Gemeinwohl orientiert ist und wo Sorgearbeit auch im Zentrum steht. Und wie du das schon sagst, diese Frage geht ja auch Männer was an. Also jeder hat im Endeffekt ja Interesse daran, in einer sauberen, umweltfreundlichen und sozial gerechten Welt zu leben. Deswegen versuche ich auch immer dann in Gesprächen das sozusagen herunterzubrechen und wie du es auch schon irgendwie so ein bisschen formuliert hast, zu sagen, okay, das geht ja irgendwie beiden was an, zumal ich ja auch noch gerade nochmal daran gedacht habe, dass ja auch viele Männer also unter dem Patriarchat leiden, also es ja auch diese konstruierten Geschlechterrollen auch einen negativen Effekt auf Männer haben, die ja teilweise auch nachhaltiges Verhalten ablehnen, weil sie fürchten, vielleicht zu verweiblicht angesehen zu werden. Auf jeden Fall gibt es da auch Studien zu. Und ich meine, können wir gleich, oder wäre vielleicht auch nochmal so eine Frage, die man weiter diskutieren müsste. Manchmal frage ich mich auch, ob man das dann feministische Klimapolitik nennen soll, weil das dann, glaube ich, schon bei Leuten so ein gewisses Bild irgendwie, also nicht, dass ich den Begriff gerne verwende, aber manchmal frage ich mich, okay, müsste man das dann irgendwie anders nennen? Und wir hatten ehrlich gesagt auch ein bisschen Arbeit in unserer Umweltorganisation. Also als ich und eine Kollegin mit dieser Arbeit angefangen haben vor 5 Jahren, hatten wir zu schauen, okay, wie kann Umwelt- und Klimapolitik überhaupt geschlechtergerecht dargestellt werden? Das sind wir da auch ein bisschen auf Widerstand gestoßen, ehrlich gesagt. Also da war so ein bisschen so, okay, aber warum sollten wir denn auf einmal irgendwie feministische Arbeit machen oder warum sollten wir auf einmal uns um Geschlechtergerechtigkeit kümmern? Dazu gibt es doch auch andere Organisationen, die das als Hauptfokus haben. Und es war dann auch so ein bisschen so Schritt für Schritt dann genau erstmal aufzudröseln, okay, ja, hey, aber es hat halt unterschiedliche Auswirkungen und wenn wir das nicht beachten, dann verstärken wir noch die Ungerechtigkeiten, die jetzt die wir in der Gesellschaft sehen. Also ja, ich glaube, es braucht dann irgendwie einfach noch sehr, 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 sehr viel Erklärungsarbeit und das konkret runterzubrechen, wie im Bereich Mobilität oder Energie, wie das dann auch wirklich konkret aussehen kann.
Ja, Rasmus, glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, dass wir eben diese Ansätze, sowas wie Gender Budgeting, zu einem zentralen Haushaltsprinzip in der EU machen? Was müssen wir dafür tun?
Das, was ich gerade gesagt habe. Nein, Quatsch.
Hör mir doch zu! Yeah.
Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir andere Argumente noch nach vorne stellen müssen, um dafür Mehrheiten zu gewinnen. Weil am Ende des Tages entscheiden über solche Fragen Mehrheiten in der Gesellschaft und in Parlamenten. Und die hängen auch miteinander zusammen. Und um Menschen zu überzeugen, muss man gut sein und gute Argumente haben und auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Und das ist, glaube ich, gerade bei solchen Fragen auch so. Und da ist mein Eindruck, dass wir auch mit diesem Rechtsruck in der Gesellschaft, mit sehr vielen antifeministischen Bewegungen, das haben wir in der einen oder anderen Folge auch schon mal gestriffen, das Thema, wir eine sehr, sehr große Herausforderung haben, weil es nicht ausreichen wird. Und Katja hat das gerade eigentlich auch so ein bisschen indirekt gesagt, irgendwie die richtigen Forderungen zu haben, die richtigen Instrumente. Die braucht man, um das umzusetzen. Aber am Ende ist es auch eine Frage von Überzeugung und von, ob Menschen wollen, dass wir eine geschlechtergerechtere Haushaltspolitik machen in der Struktur und sich solche Instrumente dann auch durchsetzen. Und dazu muss man politische Mehrheiten finden, dazu braucht man gesellschaftliche Mehrheiten, da müssen nicht nur irgendwie Mehrheiten im Ausschuss an Bord sein, die darüber abstimmen, sondern auch die Leute, die das umsetzen, müssen an Bord sein und es muss auch akzeptiert werden. Und da sind wir, glaube ich, insgesamt, was eine geschlechtergerechte Gesellschaft angeht, noch längst nicht da, wo wir sein müssten. Aber ja, also klar, wir haben auch an anderen Stellen in der Geschichte gesehen, dass sowas dann auch manchmal schnell gehen kann und dann aber auch wieder Rückschläge geben kann. Von daher glaube ich auch dran, dass wir da weiterkommen werden und wir, weiß ich nicht, vielleicht in ein paar Jahren dann da auch deutlich weiter sind. Aber es ist halt eine politische Auseinandersetzung und ein gesellschaftlicher Diskurs, den man halt angehen muss und wo ich halt eben auch glaube, und das war das, was ich vorhin meinte oder probiert habe zu sagen, wir vielleicht auch ein bisschen anders argumentieren müssen oder neue Ansätze ergänzen müssen, um halt noch mehr Menschen davon zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist.
Kathi, können wir so Richtung Ende hin nochmal sammeln? Ganz konkrete Maßnahmen, um geschlechtergerechtere Klima- und Finanzpolitik zu gestalten. Also vor allem Finanzpolitik, die dann am Ende für Klimapolitik hilfreich ist.
Genau, also so zusammenfassend, ich meine, da gibt's dann ja auch viel, was man jetzt so sagen könnte. Aber ist es halt, oder genau, EU-Klimapolitik oder Fiskalpolitik ist halt nur dann erfolgreich, wenn sie soziale Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit von Anfang an mitdenkt. Also Gender Mainstreaming, dass halt alle, ja, es halt Maßnahmen gibt, die die geschlechtsspezifischen Auswirkungen prüft, ist halt absolut notwendig dafür. Und dann, wie es konkret aussehen kann, ist, ja, wenn wir nochmal an Mobilität denken, also gerechte Mobilität, halt Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Dazu gehört für mich aber auch Anerkennung von Sorgearbeit als zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Gesellschaft. Also gezielte Investitionen in den Care-Sektor. Und da kann man ja auch EU-fiskalpolitisch eigentlich noch mehr Bedingungen oder Kennzahlen haben, die das dann fördern würden. Und genau, was ich vorhin ja auch meinte, dass man diese strukturellen ökonomischen Ungleichheiten verringert. Dazu gehört für mich aber auch steuerpolitische Maßnahmen geschlechtergerecht zu gestalten. Also ich finde, wir brauchen ja Umverteilungsmaßnahmen, also eine Vermögenssteuer für Superreiche, aber auch eine Finanztransaktionssteuer. Also das ist eine Steuer auf den Handel von Aktien und anderen Handelspapieren, sozusagen wie so eine Mehrwertsteuer für Finanztransaktionsprodukte. Dazu gehört aber auch Maßnahmen, wie wir Dumping von Steuern oder Steueroasen verhindern können. Und ja, was uns natürlich so ein bisschen davon entfernt, aber auf jeden Fall auch, wenn wir wenn EU-Geld fließt, dass es dann auch auf bestimmte Bedingungen geknüpft ist, sodass wir so auch damit Geschlechtergerechtigkeit eigentlich fördern können. Das ist auch für mich ein sehr wichtiges Ziel. Und dann könnte die EU, wenn es so das Thema, okay, wir brauchen irgendwie die Öffentlichkeit dahinter, könnte man ja auch noch mehr Geld investieren in Kampagnen oder Awareness-Raising-Sachen. Das ist auch so eine Forderung, die wir haben.
Kathi, vielen, vielen Dank für den Einblick und die Zusammenfassung und dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank, gerne. Also ich finde das Thema super wichtig und dass wir da auch weiterhin mehr drüber reden müssen und sollten.
Absolut, danke für deine Arbeit.
Tschüss.
Tschüss.
Ich habe mich mega gefreut, dass wir mal über Feminismus gesprochen haben. So als Frau und Feministin. Das fand ich ein schönes Thema.
Also das fand ich auch. Und ich glaube auch, dass es dringend notwendig ist, mehr darüber zu sprechen. Und das haben wir heute getan mit Kathi, die, wie ich finde, uns eine sehr spannende Perspektive drauf gegeben hat.
Ja, die ist auch sehr down to earth, sehr an ihren Fakten orientiert und so. Das finde ich auch super angenehm in so einem Interview, wenn wir Gäste haben. Also wir haben fast immer Gäste, die wahnsinnig viele gute Beispiele mitbringen, aber sie halt auch, ne? Sie ist sehr konkret geworden auch und hat uns da sehr mitgenommen.
Ja, genau. Und ich habe halt viel auch während des Gesprächs darüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich dann auch für die politische Arbeit dann am Ende bedeutet und mir auch immer noch Gedanken mache über so unterschiedliche auch Ansätze, wie man in dem Thema feministische Finanzpolitik, ich habe auch gar keine Angst vor dem Begriff im Übrigen, weiterkommt und auch mehr Menschen davon überzeugt, um dafür zu sorgen, dass es dann halt eben auch strukturelle Veränderungen gibt und nicht nur eine Analyse, die absolut wichtig ist und die Grundlage dafür ist, aber man macht die Analyse ja nicht, damit sich nichts ändert, sondern damit sich was ändert. Und da, glaube ich, müssen wir auch noch gemeinsam weiter drüber nachdenken, wie man dann konkret ins Handeln auch kommt und ja, den Menschen auch davon überzeugt, dass es eine Politik, eine feministische Finanzpolitik bedeutet, dass es eigentlich für alle Menschen besser ist und nicht nur für einige.
Genau, und ich glaube, das ist das Wichtigste, was sie gesagt hat, so mit das Wichtigste zum Mitnehmen. Feministische Politik und insgesamt Politik, die marginalisierte Gruppen einschließt, ist am Ende besser für alle und eben nicht nur für die Gruppen, über die man da jetzt ganz konkret nachdenkt.
Absolut. Mein Eindruck in der Öffentlichkeit ist aber, dass das überhaupt gar nicht so gesehen wird und dass man das eher als ein spalterisches Thema wahrnimmt. Jetzt gar nicht mal nur in Bezug auf Finanzpolitik, aber in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit. Und da ist es leider auch sehr vielen Rechten gelungen, das zu so einem spalterischen Thema zu machen, was es ja eigentlich gar nicht ist. Und das wird jetzt, glaube ich, die Aufgabe sein, da den Schalter wieder umzulegen und dafür zu sorgen, dass sich unsere Gesellschaft wieder in eine andere Richtung entwickelt und halt eben auch und gerade in finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen, wo ja die strukturellen Veränderungen wahrscheinlich am nötigsten sind.
Ja, let's get to work. Auch nächste Woche haben wir wieder einen wunderbaren Gast. Wir sprechen mit dem Ökonomen Jens Südekomm darüber, welche Auswirkungen der Regierungswechsel in den USA und die bevorstehenden Bundestagswahlen auf die Finanzpolitik der Bundesregierung und der EU haben könnten.
Trump hat da ein ziemlich perfides Playbook sich ausgedacht. Er wird natürlich jetzt, wenn er die Zölle erhebt, wenn jetzt tatsächlich dadurch die Preise steigen, dann wird er die Verantwortung dafür auf irgendwen anders abschieben.
Wir freuen uns, wie immer, von euch zu hören. Meldet euch sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne auf meinen Social-Media-Kanälen.
Und neben den Social-Media-Kanälen kann man Rasmus mittlerweile auch Sprachnachrichten über seine Website schicken. Den Link dazu und auch die Links zu Social Media findet ihr alle in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns unbedingt eine Bewertung da und empfehlt die Folge gerne an alle eure Freundinnen und Feindinnen weiter.
Abonniert den Podcast, denn dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn die nächste Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.